Mutmaßlich haben wir heute die definitiv Lieblingssünde des Teufels.
Die Leute wussten, aber lieber mache ich das mal am Ende meines Lebens, denn danach ist ja noch so viel Leben und so viel Zeit zum Sündigen dran.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Es geht weiter mit den sieben Todsünden und mutmaßlich haben wir heute die definitiv Lieblingssünde des Teufels.
Mutmaßlich.
Mutmaßlich. Ja. Also wenn wir den Drehbuchautoren und Machern des Filmes glauben wollen, den wir heute besprechen, ist es so, nämlich die Eitelkeit. Uwe, ich würde jetzt sagen, eigentlich sind wir nicht eitel, aber wir sind alte weiße Männer, die einen Podcast machen. Und das machen wir ja, das machen wir jetzt auch nicht aus reiner Nächstenliebe.
Ich leugne meine Eitelkeit nicht.
Also ich glaube, sagen wir, zum Podcasten gehört wahrscheinlich schon ziemlich viel Eitelkeit.
Ja.
Würde ich jetzt mal Sicherheit. So selbstkritisch auch sagen. Im Auftrag des Teufels.
Oh.
Wir sind aber keine Juristen, weshalb wir, wenn wir jetzt wieder bei dem Film bleiben und den Machern des Films glauben wollen, da jetzt auch nicht so gefährdet sind wie
ich könnte jetzt meinen Großvater
wie der zitieren, Staatsanwalt
was der zu Juristen sagt, aber das mache ich jetzt
wie nicht. Der Staatsanwalt aus Florida, Lomax.
Lomax, genau. Vorweg wollte ich schieben, dass ich in diesem Film einige Parallelen zu einem unserer anderen Todsünden gesehen habe, nämlich Wall Street.
Mhm.
Es gibt eine männliche Vorbildfigur, die sich väterlichst des Protagonisten annimmt.
So ein Übervater.
Ja, und die Erwartungen und Sehnsüchte, so will ich das mal sagen, bedient. In beiden Filmen bedient man die Eitelkeit des jeweiligen oder die Gier.
Mhm.
Auch in beiden Filmen beides. Schwerpunkt hier liegt natürlich auf der Hybris unseres Protagonisten Lomax, Vorrang gespielt durch den jungen Keanu Reeves.
Ja.
Ja. Und beide gehen sehenden Auges, und sehenden Auges ist hier sogar ein Zitat, mehr oder weniger, weil der Teufel, ich glaube, dass so viel Spoiler sei erlaubt, das ist ja schon vom Cover zu sehen, Al Pacino ist hier die Mephisto-Figur, die Keanu Reeves in die eigene Sünde führt. Aber, und da liegt er auch richtig,
der freie Wille
frei dahin führt.
Mhm.
Es gibt mehrere Punkte, übrigens auch bei Wall Street, wo man hätte umdrehen können. Es braucht aber wirklich am Ende einen Zusammenbruch des Selbstbildes, also eine Einsicht, wo man hingeraten ist, ohne vorher schon den Weg der Vernunft zu gehen, den man hätte gehen können. Und man redet sich dann raus, ja, das ist, jetzt geht das nicht, oder ach, dann stimmt das und das Verhältnis wieder nicht. Nein, ich mache jetzt weiter, und das ist ja eigentlich auch eine Straße des Erfolgs, obwohl hier der Zweifel schon deutlicher ist. Und ich habe immer vermutet, dass diese Momente, zum Beispiel diese Traumsequenzen, dieses Sehen von Dämonen und die Frau, die ja das, seine Frau sieht ja dann die bösen Geister und die Dämonen, die ahnt das ja, auch die Mutter reagiert, wie wir am Ende rausfinden, sogar
aus gutem Grund.
Guter eigener Erfahrung, reagiert ja schon sehr bestimmt gegenüber dem Teufel, der Teufelsfigur von Al Pacino.
John Milton.
Und die sind ein Stück weit auch das Gewissen oder die Furcht oder die Einsicht für Lomax. Aber er hört nicht drauf. Und da ist hier ein, glaube ich, mit am deutlichsten, du hast das mal gerade gesagt, bei all unseren Sündefolgen ist hier die Abwägung freier Wille und Sündenfall, also die Versuchung, am deutlichsten austariert. Sünde geht nämlich nicht ohne den Willen dazu.
wie Al Pacino, also John Milton selber sagt, der freie Wille, das ist so eine Sache wie mit einem Schmetterlingsflügel. Einmal angefasst ist es für immer ruiniert. Mhm. Und er sagt selber, ich habe nur die Bühne bereitet. Also der Film ist ja super aufgebaut, wie sich schrittweise Kevin Lomax da als junger Anwalt immer weiter in diese Machenschaften dieser Kanzlei verstrickt, von der wir dann nachher auch erfahren, dass sie tatsächlich, ja, wie der Teufel überall auf der ganzen Welt in Waffengeschäfte und Drogen und Umweltverschmutzung überall seine Hände im Spiel hat. Und er wird immer weiter darin verstrickt, bis er dann tatsächlich auch, ohne dass er das weiß, zum Partner dieser Anwaltskanzlei wird. Antizyklisch dazu entwickelt sich seine Frau, die auch eben in diesem neuen Umfeld, also die ziehen ja eben von Florida aus der Provinz in die Großstadt, da nicht ankommt, aber auch das Umfeld alles dafür tut, dass sie nicht ankommt. Alle sind total freundlich zu ihr, aber sie wird ständig kritisieren. Die Farben, die sie für die Wohnung aussucht, bist nicht du. Die Frisur, das bist nicht du und so. Also man macht es ihr dann auch nicht leicht. Und das gehört natürlich dann auch zu dem Plan, der dazu führt, dass sich Lomax von seiner Frau auch immer mehr entfremdet. Ja, weil, wie du sagst, sie heißt dann auch noch treffenderweise Maria. Mhm. Ja, praktisch genau das Gewissen ist in dieser Konstellation und sagt, hier stimmt was nicht. Oder beziehungsweise in dem Moment, wo sie das artikuliert, dass was nicht stimmt, dann ist es schon zu spät. Da hört er schon nicht mehr auf sie. Und das ist so schrittweise, wird das lange erzählt, 2 Stunden lang wird das schrittweise aufgebaut. Und man merkt auch eigentlich gar nicht so, wo ist denn jetzt eigentlich der entscheidende Punkt gewesen? Also ne, es gibt mehrere Punkte, wo auch Milton direkt sagt, steig aus. Jeder wird dich verstehen, ich werde dich verstehen, deine Frau ist krank, steig aus. Ja? Oder mach eine Pause. Also es gibt so mehrere Momente, aber man kann nicht so genau festmachen, wo ist the point of no return. Ja. Aber spätestens dann, wo seine Frau eben in dieser psychiatrischen Anstalt sich das Leben nimmt, ist klar, jetzt ist, aber da ist es schon zu spät. Ne? Es ist also dieser Prozess dann eben da schon abgeschlossen. Und dann kommt es zum Showdown in dem Penthouse von dem Penthouse des Teufels. Eine
bemerkenswerte Darstellung.
Und das sind im Grunde die entscheidenden 15, 20 Minuten des ganzen Films.
Die große Rede des Meisters.
Die große Rede des Meisters des Universums.
Ja. Ein Fan der Menschheit.
Ich bin ein Humanist.
Ja, der Letzte.
Der Letzte vielleicht. Also der, also man merkt, glaube ich, man kann uns eine gewisse Begeisterung für diesen Film nicht abschreiben. Ich habe den Film auch schon mehrfach gesehen. Ich bin immer wieder, bin ich begeistert.
Doch, ich sehe den auch immer wieder.
Und das Interessante ist, ziemlich am Anfang machen die beiden, also Lomax und Milton, einen Spaziergang durch Chinatown und wollen dieses Huhn suchen, das Tic-Tac-Toe spielt. Und der Teufel sagt zu seinem Sohn, dem, den er heranziehen möchte, sagt, du musst an deinem Auftritt arbeiten. Bleib im Untergrund. Du musst die Leute überraschen. Das ist dein größter Fehler, dass du so deinem Auftritt so ein Schauer bist. Er hat ja auch diese grauenvollen, auffallenden Cowboy-Stiefel an am Anfang. Ja, also er ist so optisch schon, Lomax, so kommt er voll nach vorne. Ja. Und am Ende sagt er, ja, aber Eitelkeit. Mhm. Das war das, womit ich dich gekriegt habe.
Ja.
Deshalb definitiv meine Lieblingssünde.
Was all unsere Todsünden ja gemeinsam haben, das hatten wir in der letzten Folge schon erwähnt, ist, dass die Sünde da beginnt, wo man bei sich selbst nur bleibt. Und du hast ja gerade schon gesagt, die Charlize Theron als das Gewissen entwickelt sich eben entgegengesetzt dazu. Dieses Sehen der Dämonengesichter zum Beispiel in den anderen Figuren, das ist ja auch was Entlarvendes. Also die Oberfläche, die hübsche Oberfläche wird weggerissen und man sieht das Dämonische dahinter. Sie sieht also das Sündhafte an der Eitelkeit in diesem Umfeld. Also wenn sie und wir damit ja auch das sieht, dann ist eigentlich relativ früh im Film schon klar, welche Gefahr dahinter steckt, welche Begegnung da passiert, mit wem. Aber dafür steckt er zu viel drin, obwohl wir Lomax immer wieder ansehen, dass er zweifelt, grübelt, na, was kann das sein? Aber genau, du sagtest, dann ist das Umdrehen zu spät. Und würde man jetzt das Bild des Teufels, dieses sich auch aufbäumen gegen Gott, wird ja am Ende auch in der großen Rede, Gott ist sowieso nur der, der sich rauszieht und der lacht sich seinen, was sagt er da, Arsch ab oder sowas?
Ein Sadist.
Ein Sadist, genau, und macht da nichts. Und ändert die Regeln immer, angucken, aber nicht immer, aber nicht
Nicht runterschlucken.
Nicht runterschlucken. Ja. Ja, tolle Rede. Aber wenn du das rausnehmen würdest, dann würde die Geschichte eines Helden, also er setzt sich ja durch, er ist der Größte von allen, eines Helden übrig bleiben, der steigt, sich gegen alle durchsetzt und am Ende aber, weil er rechtzeitig nicht Herr seiner Hybris wird, fallen muss. Also eigentlich ist es auch, abgesehen von den christlichen Motiven, eine klassische Heldentragödie der Antike. Mhm. Das heißt, wir haben schon ganz lange in unserem kulturellen Gedächtnis, was mit Leuten passiert, die zu weit hinauf wollen, auch eine Ikarus-Geschichte.
Die Ikarus-Geschichte, genau.
Zu weit hinaus wollen und nicht den Punkt erwischen, wo sie ihr Maß noch halten können, ja. Wo sie groß sind, aber nicht übergroß. Also die Sehnsucht, selbst vergöttlicht zu werden. Und damit auch ein Stück weit unsterblich, das ist ja auch die Sehnsucht des klassischen Helden. Und damit ist der Teufel ja auch ein super Lehrmeister, der in seinem Bild ja auch der war, der Gott herausforderte und deshalb fallen musste. Und jetzt natürlich sich mit seiner Erfahrung den Menschen zuwendet als letzter Humanist und ihnen genau das gibt, was sie wollen, ihre Bedürfnisse wahrnimmt. Und diese Bedürfnisse sind nun mal oft sehr bei sich bleibende Bedürfnisse, wie zum Beispiel die Selbstgerechtigkeit in der letzten Folge und jetzt hier die Selbstherrlichkeit. Also auf der Siegerstraße drehst du da nicht um.
Ja. Ja. Natürlich hast du dich um deine Frau Sorgen gemacht.
Ja.
Oder hast du dich um deine Frau gesorgt? Du hast dich nur noch um eine andere Person ein bisschen mehr gesorgt.
So, das sagt er ihm.
Ja. Also man könnte diese Abschlussrede da im Penthouse, könnte man auch noch mal eine extra Folge drüber machen.
Ja, das stimmt. Würde sich lohnen.
Würde sich unter Umständen lohnen.
Überhaupt eine Folge über Monologe des Teufels in Filmen.
Ja.
Da gibt es einige. Übrigens ist das der zweite Auftritt, oder eigentlich der erste, es gibt noch einen, Auftritt, wo Keanu Reeves dem Teufel begegnet. In Konstantin hat er auch einen sehr schönen Dialog mit dem Teufel. Aber das heben wir uns vielleicht für eine andere Folge.
Du hast es schon gesagt, Hybris, ja, das Fremdwort dafür, dass wir ihm, ist ja eigentlich aus der griechischen Klassik das, was du sagst, dass sich auflehnen, das von vornherein zum Scheitern verurteilte, auflehnen gegen die Götter.
Ja.
Also in der griechischen Klassik oder in den Sagen des antiken Griechenlands. Das Auflehnen, das, da hat die Geschichte noch schon nicht angefangen, dann weiß man, wo es drauf hinausläuft. Ja. Und das ist ja immer das Furchtbare an diesen griechischen Tragödien. Und wie kommt jetzt Kevin Lomax aus dieser Situation raus, indem er, so habe ich es jetzt interpretiert, also der Showdown endet ja damit, dass er Geschlechtsverkehr mit seiner Halbschwester hat auf dem Schreibtisch des Teufels.
Er soll den Antichristen
zahlen. Und dann aber in Erinnerung an seine Frau und in Erinnerung an die Liebe, die er zu seiner Frau empfunden hat. Also er fragt ja auch, was ist denn jetzt mit der Liebe? Und der Teufel sagt, das ist so wie viel Schokolade essen. Ist vollkommen überbewertet. Also biochemisch ist das so wie Schokolade essen. Ja. Das aber, und ich vermute mal, dass das eben auch eben mit der Erinnerung und dem Gedenken an seine Frau zu tun hat, die er ja tatsächlich auch aufrichtig geliebt hat, zu einem Umdenken führt und dann eben zum genauen Gegenteil der Eitelkeit, nämlich zur absoluten Selbstnegation. Er zückt die Waffe und nimmt sich selbst das Leben. Also das genaue, extreme Gegenteil zur Eitelkeit,
ja.
Die absolute Aufgabe des Selbst. Natürlich mit dem Zwinkern oder mit dem Augenzwinkern der Drehbuchautoren, dass natürlich die Selbsttötung in der christlichen Tradition ja auch ein sündhaftes Vorgehen ist.
Ja, ja, das wird aber überdeckt dadurch, dass er sich hier auch willentlich verweigert, der Erfüllungsgehilfe
des Teufels
zu werden.
Genau. Ja. Aber was passiert? Und das ist, glaube ich, mit dem Ausblick dann am Schluss. Also es findet dann dieser Zeitsprung statt und er ist wieder am Anfang, wieder in der Eröffnungsszene auf der Toilette des Gerichtssaals, dort, wo der Film anfängt, in diesem Gerichtsprozess gegen den pädophilen Lehrer.
Ja.
Er legt sein Mandat nieder und dieser Lokalreporter stürzt sich auf ihn und sagt, das ist eine Geschichte, die muss in der ganzen Welt erzählt werden. Ein Anwalt mit Gewissensbissen hat es noch nie gegeben und das muss erzählt werden. Ich rufe sie morgen früh um 8 Uhr an und es stellt sich heraus, dass selbst in der Selbstaufgabe und der Selbstrücknahme auch wieder Eitelkeit versteckt ist. Denn das ist das Phänomen, das wir auch heute beobachten, von dem sich niemand frei machen kann. dass man auch in einer Selbstrücknahme, in einer demütigen Haltung oder in der Ausübung eines Ehrenamtes zu sagen, ich opfere mich für eine höhere Sache, ich nehme mich selbst zurück, dass das nicht immer, und ich spreche da jetzt für mich, aber nicht nur für mich, glaube ich, es ist auch soziologisch erforscht, dass nie rein aus altruistischen Motiven passiert.
Ja, dazu aber zwei kleine Sachen. Erstens, Gott sei Dank ist das so, denn stell dir vor, wir hätten Aversionsgefühle, wenn wir für jemand anderen was tun, dann wären wir als Menschheit nicht sehr weit gekommen. Also das jetzt irgendwie negativ darzustellen, dann ja, dann machst du das ja gar nicht selbstlos. Nee, dann verliert das auch seinen selbstlosen Wert. Nee, tut es noch nicht. Aber das Zweite ist, dass das natürlich immer mit sich führt, dass du wieder in der Gefahr bist,
genau,
in die Eitelkeit zu fallen. Das sollte man dabei bedenken. Deshalb, wenn du betest, zieh dich in deine Kammer zurück. Mache keine großen Gesten, wie und so. Also wir finden das biblisch auch, wie du es machen kannst. Wenn du das Gute tust, sprich nicht drüber. Es gibt ja diesen Spruch, tu Gutes und sprich drüber, also mach Publicity. Ja, das Christliche dabei ist eigentlich, dass der Wert der guten Tat wird erhöht, wenn du nicht drüber sprichst. Wenn du sie tust, und die eine Hand nicht wissen lässt, was die andere tut. So, das ist natürlich jetzt keine Handlungsempfehlung für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen oder sowas, sondern das ist der Hinweis darauf, schütze dich vor der Eitelkeit.
Ja, aber das ist ja eine Haltung, die, auch wenn es viele nicht wissen oder irrtümlich ausschließlich mit einem Jesuswort in Verbindung bringen, aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ursprünglich aus dem Alten Testament. Da steckt das ja drin auch, ja, dass man zuerst sich selber annehmen und lieben muss, damit man überhaupt auf den Nächsten zugehen kann. Ja, und das auch, wenn du es dann weiter interpretierst, eben auch ein soziales Engagement oder das Engagement für deinen Nächsten nicht damit einhergehen soll, dass du dich selbst aufgibst und sagst, ich verzehre mich nur für alle anderen, was ja auch dann nur in eine, ja, in eine pathologische Situation führen kann. Die Wahrheit liegt dann dazwischen, ja. Also die Kunst ist dann vermutlich eines gelungenen Lebens, dann die Balance dazwischen zu finden. Aber das finde ich in der Tat nochmal einen interessanten Gedanken, dass wenn du Almosen gibst, soll deine rechte Hand nicht wissen, was deine linke tut. Im Kontrast zu dem ja doch aus dem amerikanischen und sehr amerikanisch geprägten Grundsatz des Fundraisings, tue Gutes und rede darüber.
Sprich darüber, ja.
Also wenn ich Spenden sammle oder Zeitspenden sammle, dann muss ich den Leuten auch eine Plattform geben, damit sie sich zeigen können.
Ja.
Ja. Und ich glaube, da ist der, auch wenn man das natürlich nicht verteufeln darf, ja, aber ich sprach ja eben von der Balance, aber die Gefahr besteht, dass dort eben, um jetzt metaphorisch zu sprechen, über die Existenz des Teufels haben wir ja auch schon mal in einer Folge geredet, aber ich glaube, dass eben dort die Gefahr lauert, oder dass dort eben der Teufel lauert.
Sprichwörtlich dem Teufel auf den Leim zu gehen.
Ja. Genau. Wenn man sich in seiner Gerechtigkeit und seiner Selbstgerechtigkeit dann sonnt und sich dann doch ganz toll findet.
Und das Wissen darum ist eigentlich gute alte christliche Erfahrung aus Jahrtausenden. Denn am Anfang, das müsste man mal historisch mal mitgeben, am Anfang das Sakrament der Buße ist in der alten Kirche noch nicht bekannt. Die Leute haben sich taufen lassen, waren damit frei von der Schuld und es hat sich relativ bald in der Jungkirche herausgestellt, was machen wir eigentlich mit den Leuten, die danach dann nochmal sündigen. Und es entwickelt sich erst im Laufe der Spätantike dann eine Tradition, dass man auch dann nochmal Vergebung finden kann, die dann ritualisiert wird. Es ist, man sagt immer von Kaiser Konstantin, ja, der hat sich erst am Lebensende taufen lassen. Mhm. So. Ja, damit war der gar nicht so alleine, denn die Leute wussten, na, lieber mache ich das mal am Ende meines Lebens, denn danach ist ja noch so viel Leben und so viel Zeit zum Sündigen dran. Und jedes Jahr, wir haben jetzt gerade die Fastenzeit hinter uns, Ostern ist da, jedes Jahr haben wir feste Zeiten im kirchlichen Jahresverlauf, die geprägt sind von dem Willen zur Umkehr, zur Reflexion über die eigenen Taten. Es gibt Gewissensspiegel im Gotteslob und so weiter, die alle mit dem Bewusstsein umgehen. Du kannst eine Einsicht mit dir haben, du kannst umkehren. Aber das Umkehren ist kein einmaliger Akt, sondern ein ständiger Akt. Und hier unser Freund Lomax, der kehrt ja auch um. Diese Handlung ist ein Zurück an den Anfang gehen. Die Schuld ist getilgt, weil hat nicht stattgefunden. Mhm. Aber sofort ist er wieder auf diesem Weg. Das heißt, wir könnten jetzt noch einen Film drüber machen und noch einen Film und er wird immer wieder umkehren müssen, weil er ein Mensch ist. Was dich davor schützt, ist das Bewusstsein, dass du ein Mensch bist und dass du darauf angewiesen bist, immer wieder darüber zu reflektieren und umzukehren. Das bleibt Aufgabe.
Über die eigenen Eitelkeiten nachzudenken.
Unter anderem.
Zu reflektieren. Denn die Eitelkeit ist die Lieblingssünde des Teufels. Das halten wir jetzt fest. Uwe, mach mal einen Strich drunter.
Mach mal.
Wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, dann schreibt uns bitte gerne. Alles Wichtige findet ihr auf unserer Homepage www.popcornpilger.de. Ich sag's jetzt immer. Oder auf Instagram Popcornpilger Podcast oder auf Facebook könnt ihr uns auch finden. Wir freuen uns, von euch zu hören und wir gehen auch drauf ein, versprochen. Ist immer so. Im Auftrag des Teufels war auch tatsächlich ein Hinweis von einem aufmerksamen...
Ein Hörerwunsch.
Ein aufmerksamer Betrachter und Gast auf unserem Instagram-Account. Mhm. Wenn ihr noch Vorschläge habt für die Fortsetzung unserer Todsünden-Reihe, wir haben ja noch ein paar...
Ja, ein, zwei, drei sind es.
Wir haben noch ein paar vor der Brust. Ja. Ja. Wir haben jetzt vier, fehlen noch drei. Wir freuen uns auch über Hinweise. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Die Popcornpilger, ein Podcast des katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.